Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich möchte Ihnen heute dieses Solus Christus, allein Jesus Christus, anhand eines Bildes nahe bringen. Ein Bild, das in Wittenberg hängt, in der Stadtkirche dort, die Werkstatt Lukas Cranach, das waren Vater und Sohn und noch viele Mitarbeiter, hat es gemalt, 1547. Das war das Jahr, als Luther schon gestorben war, 1546 ist er gestorben. Und dieses Bild ist sozusagen das Parteiprogramm der evangelischen Christen zur Zeit der Reformation und auch heute, so wie Parteien heute, damit die Wähler wissen, um was geht es denn da eigentlich, was wollen die eigentlich, ihr Programm erstellen. So hat die evangelische Kirche, in diesem Fall eben durch die Cranach-Werkstatt, das Programm gemalt. Das konnte ja damals noch nicht jeder lesen. Und entscheidend ist eigentlich gar nicht nur, was da drauf ist, entscheidend ist auch, was alles nicht drauf ist. Das hier ist das Gesamtbild. Vielleicht könnte man die Strahler da mal ausmachen. Ich glaube, dann wird man es besser sehen. Ja, und vielleicht noch den im Chorraum. Danke. Da sieht man oben die drei Sakramente in der evangelischen Kirche, links die Taufe, in der Mitte das Abendmahl, rechts die Beichte. Und im Gegensatz zur katholischen Kirche, wo es ja 7 Sakramente gibt, und unten als Fundament, das alles trägt, sieht man ein Bild zur evangelischen Predigt, und um dieses Bild wird es heute vor allem gehen. Übrigens, die Cranachs, Vater und Sohn, haben sich beide hineingemalt in dieses Bild, in diesen Altar, sozusagen ein Selfie der damaligen Zeit. Die haben damit gesagt, wir stehen nicht irgendwo draußen und schauen zu, wir sind dabei, wir gehören dazu. Und das war ein mutiges Bekenntnis, so ähnlich wie wenn heute jemand in Afghanistan sagt, ich bin Christ, der hat nicht unbedingt was zu lachen. Die Cranachs haben da also schon einen gewissen Mut bewiesen. Lukas Cranach, der Sohn, ist oben beim Abendmahl, der ganz rechts mit dem Becher in der Hand steht. Und übrigens ist ja auch diese Abendmahlszene interessant. Da sitzen zum Beispiel Luther und eben Lukas Cranach mit Jesus und den Aposteln an einem Tisch und feiern Abendmahl. Und noch einige andere Menschen aus Wittenberg sind in diesen Bildern mit reingemalt. So, und jetzt kommen wir zu dem unteren Bild, der sogenannten Predella des Altars, die Basis, auf der ruht alles. Das ist das Fundament der evangelischen Kirche. Allein Jesus Christus bringt uns das Heil, und die Predigt von ihm ist die Basis des evangelischen Glaubens. Ich will dieses Bild mal von rechts nach links erläutern. Hier haben Sie noch einmal kurz die Gesamtsicht. Rechts Luther. Und zu dem kommen wir jetzt. Martin Luther beim Predigen. Er zeigt mit 2 Fingern auf den gekreuzigten Christus in der Mitte, und die andere Hand hält er auf der Bibel. Und er trägt einen schwarzen Talar, so wie ihn heute die Pfarrer tragen, und übrigens auch Rechtsanwälte und ganz selten auch mal Professoren. Damals war das Gewand des Professors der Theologie. Und dieser Talar hat eine Aussage. Hier geht es darum, dass der Träger dieses Talars gelernt hat, die Bibel im Urtext zu lesen und ganz gründlich zu bearbeiten und zu verstehen und auszulegen. Das ist auch heute noch eine wichtige Aussage. Ich begegne manchmal so einer gewissen Skepsis gegenüber Pfarrerinnen und Pfarrern, so mit dem Unterton, warum sollten die mehr über Gott wissen als ich? Das ist ein Gefühl, das sich in den vergangenen 2 Jahrhunderten stark herausgebildet hat. Bei manchen Frommen erscheint es in der Zuspitzung, ich lese selbst die Bibel und der Heilige Geist sagt mir dann schon, wie das gemeint ist. Und bei anderen, die nicht so in die Kirche gehen, ist es eher, ich suche mir meinen Glauben zusammen hier und da, wie es in mein Weltbild passt und mir weiterhilft. Und das halte ich für eine gewisse Verschwendung. Da möchte ich mal ein Plädoyer für meinen eigenen Berufsstand zu Wort bringen. Natürlich, der Heilige Geist kann jeden mit einer Bibelstelle unmittelbar ins Herz treffen. Das kann ich nicht. Und in dem Sinne sind wir Pfarrer schon überflüssig. Aber wenn es jemand gibt, der die großen geschichtlichen Zusammenhänge, die Bögen gelernt hat, im Gesamtsinn zu sehen und zu verstehen, dann kann der trotzdem ganz schön weiterhelfen, einen Text im Zusammenhang zu lesen und nicht vorschnell irgendetwas rein zu interpretieren, was vielleicht gar nicht so gemeint war. Deswegen ein Plädoyer für diesen schwarzen Talar des Gelehrten, des Bibelgelehrten oder der Gelehrten, die eben gelernt haben, Zusammenhänge in der Geschichte und in der Bibel, in der Dogmatik zu verstehen. Und diese Luther-Figur sagt noch etwas. Hinter diesem Schwarz, hinter diesem Talar verschwand damals ein Stück auch der finanzielle Stand der Person. Wenn wir uns die Zeit nehmen würden, das gesamte Bild zu betrachten, dann würden wir sehr schnell erkennen, wie das damals war. Die Reichen durften bestimmte Kleider tragen, die die Ärmeren nicht tragen durften, und der soziale Status war ganz klar zu erkennen, aber durch den schwarzen Talar verschwand er. Und auch das ist eine Botschaft, durch diesen Talar. Der sagt nämlich aus, es geht nicht so sehr um die Person desjenigen oder derjenigen, die da predigt. Es geht um das, was sie zu sagen hat. Wir haben heute eine ganz andere Ausrichtung. Wir sind durch das Fernsehen und Internet darauf ausgerichtet, eine Person danach zu beurteilen, ob sie fernsehtauglich, medientauglich ist, ob sie spannend rüberkommt, oder ob sie uns langweilt. Und danach beurteilen wir, ob wir eine Predigt gut finden. Es kann sein, dass jemand sehr viel zu sagen hat, aber von seiner Persönlichkeit her vielleicht dahinter zurückbleibt, nicht so ein bühnentaugliches Auftreten hat und wir deswegen nicht hingehen. Und da möchte ich einfach ein Plädoyer dafür fällen, auch mit dem Verstand zu fragen, sagt derjenige eigentlich was, auch wenn er vielleicht nicht diese Bühnenpräsenz hat, die ich erwarte, hat er mir was zu sagen? Oder hat er mir nichts zu sagen, obwohl er viel Bühnenpräsenz hat? Da ist also unser Verstand gefragt, und das ist auch der Sinn der Hand, die Luther auf der Bibel liegen hat. Sie zeigt, Leute, schaut selber, prüft anhand der Bibel, ob das, was der Geistliche da vorne spricht, damit vereinbar ist. Sehr viel Bühnenpräsenz, das fiel mir neulich auf, haben übrigens Leute, also Populisten zum Beispiel, Volksverführer, die können das besonders gut. Neulich habe ich in den Nachrichten gesehen, die koreanische Chef-Nachrichtensprecherin, wie sie begeistert vom Gelingen des letzten Atomtests schwärmte. Also die hatte eine Bühnenpräsenz, das war umwerfend, aber es war trotzdem nicht die Nachricht, die jemand gerne hören möchte und die mich begeistert hätte. Also prüfen, das ist die Aussage, die dieser Talar sagt, nicht unbedingt sich von einer Persönlichkeit in eine bestimmte Richtung drängen lassen, auch wenn sie noch so medientauglich ist. Und nun gehen wir anhand von Luthers rechter Hand in die Mitte des Bildes. Und da hängt überlebensgroß in einem sonst leeren Kirchenraum oder Innenraum der gekreuzigte Jesus Christus, sonst nichts. Genau der ist Inhalt und Mittelpunkt der reformatorischen Kirche. Und wenn man so ein bisschen Ahnung hat, dann fällt einem der leere Raum drumherum auf. Der war ja untypisch für damalige Kirchen. Da standen viele Altäre, geschnitzt und gemalt, mit heiligen Bildern, mit Geschichten aus der Bibel. Übrigens auch in der Lorenzkirche stand ja mal ein großer Hochaltar. Da hinten diese fünf Figuren und auch die beiden Bilder rechts und links neben der Tür. Das ist das, was uns von diesem großen Hochaltar noch bleibt, der hier mal stand. Die Bilder sind Kopien. Diese Bilder wollten die Herzen der Menschen berühren. Die waren nicht einfach nur so aufgestellt. Es galt natürlich auch als gutes Werk, dafür zu spenden. Aber es ging vor allem darum, Menschen mit viel drumherum zu berühren, denn die hatten damals keine Bücher zu Hause und sie hatten, wenn sie nicht reich waren, auch keine Gemälde in ihrem Haus. Und das war schon was Spannendes, in einen Raum zu gehen, wo Bilder hingen, gemalte Bilder, die man anschauen konnte. Aber auf diesem hier ist wirklich nur das Kreuz zu sehen. Und alles andere fällt weg. Und die Botschaft davon ist in unserer Zeit, glaube ich, wir einen Gottesdienst vorbereiten, stehen schon immer wieder unter einem großen Druck, den so anziehend zu gestalten, dass er möglichst vielen Menschen gefällt. Und natürlich wissen wir, die Menschen haben völlig entgegengesetzte Erwartungen und Hoffnungen in einen Gottesdienst. Das ist also gar keine leichte Aufgabe. Aber diese Lehre drumherum sagt uns, letztlich ist das Drumherum nicht das Entscheidende. Letztlich ist dieser eine Gekreuzigte das Entscheidende. Warum hat Cranach sich nicht für eine angenehmere Christusdarstellung entschieden? Er hätte ja auch zum Beispiel Jesus als guten Hirten darstellen können. Es ist ja auch biblisch, der gute Hirte, der ein Schaf auf der Schulter trägt, wäre ja auch was gewesen. Und trotzdem wählt er diese eigentlich hässliche und schmerzhafte Darstellung von einem gefolterten, sterbenden Menschen. Wenn wir nicht so daran gewöhnt wären, dann würden wir merken, das ist ein Bild, wo man eigentlich nicht hinschauen will. Es gibt ja auch Menschen, die dagegen ankämpfen, die sagen, es darf kein Kruzifix in einem Schulklassenzimmer hängen. Warum dieses Bild? Es gibt eine Bibelstelle im Korintherbrief, wo Paulus sagt, ich habe mich darum bemüht, nichts bei euch zu wissen, als nur Christus, den Gekreuzigten. Denn dieser Mann am Kreuz, der trägt die ganze Tiefe von Gottes Geschichte mit uns. In dreierlei Weise. Das erste, er trägt mein Leid mit. Und euer Leid. Wie gesagt, ein ernstes und hässliches Bild. Wir beschäftigen uns eigentlich nicht gerne mit dem Thema Leid und Schmerz. Wir würden am liebsten nicht hinschauen. Auch wenn wir Bilder von gefolterten Leuten sehen, halten wir es nicht lange aus, dahin zu schauen. Aber es gibt auch Menschen bei uns, die sich wie gefoltert fühlen, die ein schweres Leid tragen, vielleicht eine Krankheit, die Schmerzen verursacht und die nicht wieder weggeht, die nicht geheilt wird, vielleicht eine schreckliche Wunde aus der Vergangenheit, wenn jemand zum Beispiel einen Missbrauch erlitten hat oder in einer Ehe oder Partnerschaft war, die jahrelang qualvoll war. Und der gefolterte Jesus sagt diesen Menschen: Ich bin dabei. Ich habe Leid und Folter auch erlitten. Ich kann mit dir fühlen. Ich trage das mit dir, auch wenn alle anderen am liebsten nicht hinschauen wollen und gar nicht zuhören wollen, wenn ich so etwas erzähle, dann sagt Jesus: Doch, ich bin bei dir, ich trage mit dir, du bist nicht allein. Das Zweite, was Jesus trägt, ist meine Schuld. Das ist heute ein schwieriges Thema. Anders als zu Zeiten Luthers fühlen sich die meisten Menschen nicht schuldig. Außer während einer Depression, wo sich Menschen auch schuldig für Dinge fühlen, an denen sie gar nicht schuld sind. Aber die meisten Menschen in unserer Gesellschaft haben nicht das Gefühl, dass sie schuldig sind. Es gibt ja gute Gründe für alles, was wir tun. Und wir sind eigentlich ganz in Ordnung, so ist unser Eindruck. Ich glaube, es hängt damit zusammen, dass wir momentan in einem riesigen Kokon des Wohlergehens, des Friedens, des relativen Wohlstands und langen Lebens in unserer Gesellschaft leben. Und wir müssen gar keine schrecklichen Entscheidungen treffen, wie es zum Beispiel Menschen in Kriegsgebieten tun müssen. Und wenn wir schuldig werden, dann eigentlich oft eher durch das Gute, das wir nicht tun, als durch das Böse, was wir tun. Das ist so meine Erklärung. Aber ich muss es jetzt einfach als These in den Raum stellen, was für Luther und seine Zeit ganz klar war: Wir alle werden vor Gott schuldig. Niemand von uns bleibt ohne Schuld vor ihm und wir können vor seiner Heiligkeit nicht bestehen. Aber dieser Gekreuzigte nimmt unsere Schuld auf sich und er trägt das, was uns von Gott trennt, und trägt es weg. Und das Dritte, was er trägt, das ist unser Tod. Ein Maler hat andere Möglichkeiten als ein Fotograf, Dinge und Menschen darzustellen. Und wenn man sich dieses Bild betrachtet, merkt man nach einer Weile, auf einem Foto müsste der Gefolterte anders aussehen. Lukas Cranach hat es irgendwie geschafft, hier zwar ganz viel Schmerz hineinzulegen und ganz viel Leid, und doch drückt die Haltung dieses Gekreuzigten schon aus, dass er damit siegt über das Leid, über den Schmerz, über den Tod, dass dieser Tod eine Erhöhung ist und es nicht bei der äußersten Erniedrigung bleibt, dass Jesus schmerzhaft, qualvoll stirbt, aber dass er damit das ewige Leben gewinnt, dass er erkauft, dass für uns mit dem Tod nicht alles aus ist, sondern wir über den Tod hinaus bei Gott sein können, dass wir von Gott gehalten sind, dass es eine Heimat für uns gibt, wenn wir aus diesem Leben weg müssen. Das erscheint für die meisten von Ihnen heute hoffentlich sehr weit weg, und das ist auch gut so. Ich werde manchmal aber zu Sterbenden oder Todkranken gerufen und dann merke ich jedes Mal, es gibt einen riesen Unterschied, ob man glaubt, jetzt sterbe ich qualvoll und dann ist alles aus, dann ist meine Existenz ausgelöscht, oder ob man darauf vertraut, es ist eben nicht alles aus, sondern da wartet einer auf mich und der Tod ist ein Nachhausegehen. Das ist ein großer Unterschied. Und ich persönlich weiß, wie ich sterben will, also am liebsten gar nicht, aber wenn, dann eben in dieser tröstlichen Gewissheit und nicht mit dem Gefühl, es ist dann alles aus. Der Gekreuzigte auf Cranachs Bild breitet die Arme ganz weit aus. Auch darin steckt eine Botschaft. Ein Maler, ein Fotograf hätte einen Gekreuzigten anders abbilden müssen. Da wären die Arme eher nach oben gegangen. Aber diese offenen Arme sind natürlich eine Einladung an den Betrachter. Und jedes Kreuz in jeder Kirche spiegelt diese Einladung wider. Jesus sagt, komm zu mir, ich trage deine Schmerzen, ich trage deine Schuld, ich trage dich durch den Tod hindurch ins ewige Leben. Bei mir kannst du deine Lasten abladen. Bring mir deine Angst vor dem Versagen, dein Leiden an deiner Krankheit, die Angst vor dem Sterben. Bring es mir und lade es bei mir ab. Ich weiß nicht, ob diese Botschaft Sie und euch berührt. Es gibt Menschen, die möchten so gerne Gott vertrauen, aber sie schaffen es einfach nicht, sie können es nicht. Und dann gibt es andere, die sagen, das habe ich schon 100-mal gehört. Kann es die Pfarrerin nicht mal neuer und spannender sagen? Was ist die Antwort auf diese Frage? Wann berührt mich diese Botschaft oder wie berührt sie mich? Merkwürdigerweise hat der Maler diese Antwort in dem Tuch versteckt, das den Gekreuzigten da umweht. Vielleicht fällt Ihnen, vielleicht fällt euch Konfis auf, was an diesem Tuch eigentlich überrascht. Was ist da merkwürdig dran? Da hinten, die Chen macht so eine Handbewegung. Ich glaube, es stimmt, aber die Antwort, sag's mal. Es schwebt in der Luft, dieses Tuch. Es ist in Bewegung. Eigentlich dürfte es das in einem geschlossenen Raum nicht sein. Es müsste runterhängen. Ja? Und was ist der Grund dafür, dass dieses Tuch darum weht? Niemand kommt drauf, das glaube ich nicht. Es traut sich nur niemand. Der Grund ist natürlich, dass der Maler versucht hat, das Wirken des Heiligen Geistes einzufangen, den man ja nicht sehen kann, den man aber an seiner Wirkung erkennen kann. Und deswegen malt er den Heiligen Geist wie einen Wind, der dieses Tuch eben bewegt und zeigt damit, im Letzten kann nur der Heilige Geist Menschenherzen bewegen, kann sie öffnen für den Glauben und wird das auch tun. Der Heilige Geist kann den Glauben an Jesus in uns wecken, wenn wir ihn darum bitten. Ich glaube fest, dass er das dann auch tun wird. Vielleicht wird er es sogar tun, wenn wir ihn nicht darum bitten. Zum Schluss noch ein Wort zu den Zuhörern, zu der Gemeinde. Die ist ja links auf dem Bild. Man kann da vorne der Junge mit dem roten Kittel, das ist der kleine Hans Luther, einer der Söhne von Luther, und dahinter sitzt seine Mutter Katharina von Bora. Und ganz hinten übrigens, der mit diesem langen Rauschebart, das ist das Selfie von Lukas Cranach, dem Älteren, von dem ich vorhin sprach. Die alle hören ganz konzentriert zu. Sie schauen auf das Kreuz, das kann man jetzt hier nicht so gut erkennen. Ein einziger schaut so ein bisschen zu Boden, man überlegt, grübelt er, zweifelt er. Und dann gibt es ein Augenpaar, das von dem Kreuz weggerichtet ist, auf uns, auf die Betrachter. Sehen Sie das? Es gibt noch einen Ausschnitt. Das sind keine Kopfhörer, wie jemand beim Betrachten meinte, was die da hinterm Kopf hat. Das ist eine ganz kunstvolle Flechtfrisur. Man vermutet, dass das Magdalena Luther war, die früh verstorbene Tochter der Familie Luther, die Lukas Cranach hier nochmal verewigt hat. Wie gesagt, das ist kein Bild, das eine so stattgefundene Szene abbildet. Es ist eine Dichtung, etwas Informationen sind verdichtet darauf. Und diese Tochter, die schaut den Betrachter an. Und wichtig ist natürlich die Frage, mit der sie uns anschaut, denn das ist kein Zufall. Sie schaut die Betrachter an und fragt, bleibst du draußen? Bist du eine bloße Betrachterin dieses Bildes? Oder stellst du dich auf die Seite der hörenden Gemeinde? Stellst du dich zu uns? Denn du bist gemeint. An dich geht die Botschaft von dem Gekreuzigten, die da heißt, wo Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Wer zum Vater, zum himmlischen Vater durchdringen will, der kommt dahin durch mich, indem er meine Hand nimmt und sich von mir dahin führen lässt. Und die Frage, mit der dieses Mädchen, Magdalena Luther, den Betrachter anblickt, lautet, beschreitest du diesen Weg? Oder bleibst du, ziehst du es vor, draußen vor dem Bild stehen zu bleiben? Das ist die Frage, die an uns geht. Amen.